Schon, das ist super und schön, dass wir auch in den Ferien hier zusammenkommen und ja, dass nicht alle unterwegs sind und manche uns sicher auch noch so über den Stream verfolgt. Am vergangenen Sonntag, da ist ja Pfingsten gewesen und wir sind mit diesem Sonntag eingestiegen in das Buch von Esra und wir haben diesen großartigen Aufbruch gesehen, den Gott seinem Volk damals geschenkt hat. Es war ja so gewesen, dass nach vielen Jahrzehnten des Exils in Babylon sie nun endlich wieder zurückkehren durften. König Kyros von Persien, Gott hatte ihm den Geist erweckt, er hatte das erlaubt und er hatte ihnen das nicht nur erlaubt, sondern er hatte auch sie sehr unterstützt. Er hatte ihnen die Tempelgeräte, die gestohlen worden waren, zurückgegeben und auch sonst ihnen viel Unterstützung zuteil werden lassen. Und so zogen die Heimkehrer, es waren über 40.000, voller Freude und mit großer Erwartung zurück. Endlich hatten sie diese Möglichkeit, diese Chance, dass sie ihren Gott wieder so anbeten könnten, wie es ihm gebührt, nämlich im wieder neu errichteten Jerusalemer Tempel. Aber so reibungslos, wie sie sich das sicherlich vorgestellt und erhofft hatten, sollte es nicht weitergehen, sondern Widerstände und Probleme, die sollten schon bald auftauchen. Und sie würden kämpfen müssen für ihre Sehnsucht. Sie würden sich einsetzen müssen für die Umsetzung ihrer wunderbaren Vision. Kein Aufbruch ohne Kampf. So ist unser heutiges Thema und so wollen wir hier fortsetzen. Kein Aufbruch bleibt ohne Kampf. Und wir werden auch hier sehen, dass es auch hier so ist, wie es meistens, ja, wie es fast immer ist, dass dort, wo Gott Segen schenkt, auch Widerstände auftauchen. Dass dort, wo geistliche Entwicklungen aufbrechen, eben auch Anfechtungen zunehmen. Das war auch in der Vergangenheit schon so gewesen, beim Auszug aus Ägypten beispielsweise. Und ich glaube, auch wir kennen das. Vielleicht aus dem Gemeindeleben oder auch aus unseren persönlichen Erfahrungen. Kein Aufbruch bleibt ohne Kampf. Warum? Letztendlich glaube ich, weil es stimmt, was Paulus schreibt. Er schreibt in Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Er beschreibt, dass wir in einem geistlichen Kampf uns befinden. Und so darf es uns nicht überraschen, dass jeder Aufbruch und jede Segensgeschichte auch angefochten ist. Kein Aufbruch bleibt ohne Kampf. Und um in diesem Kampf bestehen zu können, da sind drei Dinge wichtig. Wahrscheinlich noch mehr, aber auf drei Dinge wollen wir schauen heute. Wir müssen wissen, wo wir echte Sicherheit finden. Wo ist eigentlich unser Hort echter Sicherheit? Wir müssen eine Perspektive der Freude behalten und wir brauchen auch diese nüchterne, realistische Sicht auf die geistlichen Realitäten. Und das sind so drei Gedanken, die auch in Esra 3 und 4, mit denen wir uns befassen wollen, zum Tragen kommen. Echte Sicherheit, unser erster Gedanke und da ist es auch schon. Ich lese ausschnittsweise. Heute die Verse so, die besonders wichtig sind und auf die ich eingehen möchte, nicht die ganzen zwei Kapitel, ausschnittsweise so immer das, worauf ich mich beziehe. Wir starten in Esra 3 ab Vers 1. Und als der siebente Monat herbeikam und die Israeliten nun in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann in Jerusalem. Und es machten sich auf Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder, und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und sie richteten den Altar wieder her an seiner früheren Stätte, denn es war Furcht über sie gekommen vor den Völkern des Landes, und opferten dem Herrn Brandopfer darauf des Morgens und des Abends. Und sie hielten das Laubhüttenfest, wie geschrieben steht, und brachten Brandopfer dar alle Tage nach der Zahl, wie sich's gebührt und jeder Tag es erforderte. Danach auch das tägliche Brandopfer und die Opfer für die Neumonde und alle heiligen Festtage des Herrn und was sonst einer dem Herrn freiwillig darbrachte. Wie gehst du eigentlich mit Ängsten um? Was tust du, wenn du mit Sorgen konfrontiert bist, wenn vielleicht so ein beklemmendes Gefühl der Sorge oder der Furcht sich in dir breit macht, in dir aufsteigt? Vielleicht versuchst du abzuwenden, was dir Sorge bereitet, was die Ängste auslöst. Man könnte eine Versicherung abschließen vielleicht. Oder Geld sparen und zurücklegen. Bestimmte Situationen meiden, ihnen aus dem Weg gehen. Vielleicht kann man sich auch einfach ablenken, auf andere Gedanken bringen oder die Angst leugnen oder irgendwie betäuben. Wir haben hier gelesen, dass auch das Volk Israel Angst hat. Sie haben Furcht. Vers 3 steht es hier, es war Furcht über sie gekommen vor den Völkern des Landes. Das ist auch nicht überraschend, denn die rund 40.000 Heimkehrer, sie sehen sich in ihrem Heimatland den vielen Menschen anderer Nationen gegenüber, die inzwischen auch dort lebten. Denn die Babylonier, die hatten nicht nur die Israeliten fortgeschleppt aus ihrem Land, sondern sie hatten auch zahlreiche fremde Völker in ihrem Land neu angesiedelt. Die Menschen zu entwurzeln, sie kreuz und quer so zu verpflanzen in ihrem riesigen Weltreich, das war bewusster Teil dieser menschenverachtenden Machtpolitik der Babylonier. Und so finden sich jetzt die Israeliten eben viele Jahrzehnte später als kleine, schwache Minderheit in ihrem eigenen Land wieder. Und sie haben Angst. Sie haben Angst. Angst vor den Völkern des Landes, die zahlreicher waren, die stärker waren als sie und die sich sicherlich nicht gefreut haben über diese Heimkehrer. Wie gehen sie damit um? Was ist ihre Reaktion auf ihre Angst? Was diese Heimkehrer hier tun, das ist wirklich sehr interessant und ich finde zutiefst beeindruckend. Sie wissen, ja, sie haben wirklich zutiefst begriffen, wo sie echte Sicherheit finden. Wo es echte Sicherheit gibt. Was also tun sie? Ich lese es uns nochmal, was hier steht in den ersten Versen. Und als der siebente Monat herbeikam und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann in Jerusalem. Und es machten sich auf, Jeschua, der Sohn Jozadaks, und dann wird aufgezählt, noch einige andere, und sie bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht. Und sie richteten den Altar wieder her an seiner früheren Stätte. Denn es war Furcht über sie gekommen. Was also tun sie, um ihrer Furcht zu begegnen? Sie rüsten hier nicht auf oder so. Das wird hier nicht beschrieben. Sie treffen sich zu einer einmütigen Versammlung in Jerusalem. Das muss man sich mal vorstellen, was das auch bedeutete. Das bedeutet ja, dass sie ihre gerade neu errichteten Häuser, ihre neu angelegten Grundstücke, ihre Familien, dass sie das alles alleine lassen, dass sie das zurücklassen, um nach Jerusalem zu kommen. Sie lassen all das schutzlos zurück in einer Situation, in der sie ja gefährdet waren, in der sie Angst vor Überfällen und Angriffen hatten. Und so kommen sie nach Jerusalem. Sie kommen alle zusammen. Und sie errichten diesen Brandopferaltar wieder, um die im siebten Monat stattfindenden Feste, na, da waren einige größere Feste, unter anderem der große Versöhnungstag und das Laubhüttenfest, angesetzt, um das alles zu begehen. denn es war Furcht über sie gekommen vor den Völkern des Landes. Das also ist ihre Reaktion auf ihre Furcht. Gerade wegen ihrer Furcht, gerade weil sie Angst hatten, gerade weil sie sich hier bedroht gefühlt haben und gefährdet waren, gerade deshalb war ihr Bedürfnis, nach Jerusalem zu kommen, sich dort im Namen Gottes zu versammeln, ihm dort die Opfer darzubringen, die vorgeschrieben waren, gerade deshalb war ihr Bedürfnis danach besonders groß. Weil sie wussten, wo es wahre Sicherheit gibt. Ihnen war das klar. Echte Sicherheit gibt es bei Gott. Es gibt keinen sichereren Ort als in der Anbetung und in der Gegenwart unseres Gottes. Das hatten sie offensichtlich verstanden. Es gibt keinen Platz, der mehr Schutz gewährt, als sich in die Gegenwart unseres Gottes zu begeben und ihn dort anzubeten. Jesus, er erzählt einige hundert Jahre später einmal ein Gleichnis von einem Bauern. Ich musste daran so denken, der eine große Ernte einfuhr. Und dieser Bauer überlegt sich dann, was er tut, wie er jetzt am besten reagiert, und er entschließt sich, größere Scheunen zu bauen, alles einzulagern. Dann habe ich vorgesorgt für die Zukunft, für viele Jahre. Egal was passiert, ich habe genug. Ich bin unabhängig. Ich habe, was ich brauche. Mir kann nichts passieren. Ist das nicht Sicherheit, wenn man vorgesorgt hat? Wenn man alles hat, für alle Fälle? Wir wissen, die meisten wissen sicherlich, wie diese Geschichte ausgeht. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Lukas 12, Vers 20. So ist das, ne? Mit diesen menschlichen Sicherheiten, die uns so viel Sicherheit versprechen. Sie tragen nicht. Sie halten nicht, was sie uns versprechen. Weder Wohlstand noch Gesundheit, weder Versicherung noch die eigene Stärke oder die eigenen Kompetenzen halten da, was sie versprechen und geben diese echte Sicherheit. Die Israeliten damals, sie hatten das verstanden. Sie hatten das offensichtlich kapiert in dieser Situation, wo es echte Sicherheit gibt. Und so gehen sie nur zu Gott, weil es bei ihm echte Sicherheit gibt. Wir lesen das in dem Psalm. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Psalm 118, und es gibt viele, viele mehr, die das zum Ausdruck bringen. Deshalb ist ihnen die Anbetung Gottes im Gehorsam, so wie er es geboten hatte, wie er es ihnen gesagt hatte im Gesetz, deshalb ist ihm das so ein Anliegen. Suchst du deine Sicherheit in einer Welt voller Unsicherheiten bei Gott? Suchst du Schutz angesichts von Krisen und Katastrophen? Sehnst du dich nach Geborgenheit in Anfechtung und Schwierigkeiten? Dann suche deine Sicherheit nicht im Geld, nicht in deiner Gesundheit und Fitness, nicht in Beziehungen und zahlreichen Versicherungen. Das alles ist vergänglich. Es ist menschlich. Es trägt nicht. Suche es bei Gott. In seiner Anbetung, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart. Mache dir das, zu Gott zu gehen, seine Anbetung zu suchen, zu deinem zentralen Anliegen. Es gibt keinen besseren, keinen sichereren Ort als in der Anbetung und in der Gegenwart unseres Gottes. Keinen Ort, der mehr Schutz gebietet, als sich ihm zu nahen. Ein zweites, unzerstörbare Freude. Es geht auch viel um Freude in diesem Text. Freude, die auch das Schlechte überlagert und übertrifft. Ich lese weiter ab Vers 8, immer noch Kapitel 3, wer das verfolgen möchte in seiner Bibel. Im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Hause Gottes, wir sind also etwas später in Jerusalem, im zweiten Monat begannen Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und die übrigen ihrer Brüder, Priester und Leviten und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, die Leviten von 20 Jahren an und darüber zu bestellen, damit sie die Arbeit am Hause des Herrn leiteten. Und Jeschua mit seinen Söhnen und seinen Brüdern Kadmiel, Binnui und Hodavia traten einmütig an, um die Arbeiter am Hause Gottes anzuleiten. Dazu die Söhne Henadads mit ihren Söhnen und ihren Brüdern, die Leviten. Und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaf, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben, nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn. Denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dies Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden, denn das Volk jauchzte laut, sodass man den Schall weithin hörte. Uns wird also beschrieben, dass es zügig voranging bei den Israeliten. Schon im zweiten Jahr ihrer Rückkehr beginnen sie mit dem Wiederaufbau des Tempels. Und als dann der Grund gelegt war, da ist das so ein ganz feierlicher, ein ganz emotionaler Moment. Man kann es sich vorstellen. Und sie stimmen ein so in diesen bekannten und bewährten und immer gültigen Lobpreis Gottes, wie ihn schon König David hat singen lassen. Denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und sie freuen sich und sie sind dankbar über Gottes große Taten. Sie sind dankbar, dass Gott sie zurückgebracht hat. Sie sind dankbar, dass sie diesen Wiederaufbau des Tempels beginnen konnten. Aber noch mehr als über diese guten Entwicklungen freuen sie sich über Gott selbst. Er ist gütig, das singen sie ja. Und seine Barmherzigkeit währt ewiglich. Sie haben Grund, Gott zu loben, weil er selbst sich stets treu bleibt. Haben wir auch gesungen, glaube ich, vorhin. Sie jubeln über den wunderbaren und unwandelbaren Charakter Gottes. Bei Gott, dem Vater des Lichts, so schreibt es Jakobus sehr viel später, gibt es keine Veränderung. Kein Wechsel des Lichts und der Finsternis. Sie freuen sich über Gott. Er bleibt sich treu. Er ist immer gütig. Seine Liebe ist immer da. Seine Gnade ist immer da. Sie hört niemals auf. Und wer diesen Gott persönlich kennt, hat stets Grund zur Freude. Hat Grund zur Freude, zu einer Freude, die unabhängig ist. Die unabhängig ist von unseren momentanen Lebensumständen. Der Apostel Paulus, der ruft es uns Christen ja auch zu. Er sagt es uns, er fordert uns dazu auf. Er sagt uns, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Na, Philipper 4, Vers 4, weil es eben diese Freude im Herrn gibt. Diese Freude des Glaubenden gibt. Und das ist eine Freude, die sich absetzt von jeder menschlich-irdischen Freude. Die irdische Freude, die ist immer abhängig von unserer momentanen Situation. Die ist abhängig davon, wie es uns geht. Wenn es gut geht, wenn unsere Umstände positiv sind, wenn unsere Erwartungen erfüllt werden, wenn alles läuft, wie wir uns das vorstellen, dann geht es bergauf mit unserer irdischen Freude. Dann sind wir in einem Hoch, auf einem Hoch. Erleben wir ein Hoch. Aber wenn sich unsere Dinge, die uns begleiten, zu unserem Nachteil entwickeln, anders als erhofft, anders als vorgestellt, dann haben wir keine Freude. Es geht stimmungsmäßig bergab und wir sind unglücklich. Das ist die Sache mit der irdischen Freude. Christliche Freude dagegen, die ist anders. Sie ist eine unzerstörbare Freude, weil sie nicht an diesen Äußerlichkeiten hängt. Sie ist nämlich eine Freude im Herrn. Eine Freude über den guten Gott, der unwandelbar ist und der mit uns ist in allen Lebenslagen, wie sie sich auch entwickeln mögen. Sehnst du dich nach so einer Freude, die unabhängig ist von den momentanen Umständen? Wünschst du dir diese Zufriedenheit und innere Gelassenheit in jeder Lebenslage? Dann lerne diesen Gott durch Jesus Christus persönlich kennen. Jesus ist der Sohn Gottes, ja, aber er ist auch ein Mensch, wie du es bist. Jesus Christus lebt und er sitzt zur Rechten Gottes, aber du kannst trotzdem dich jederzeit an ihn wenden. Er ist da und empfangsbereit. Und er hört dich, wenn du sprichst. Er nimmt dich wahr, wenn du zu ihm betest. Setz dein Vertrauen auf ihn und sprich ihn einfach mit Ernst und mit echter Erwartung an. Und er wird hineinkommen in dein Leben. Und die persönliche Beziehung zu Gott, sie wird wachsen. Und du kannst hineinfinden in diese christliche Freude im Herrn. Etwas Wunderbares. Und doch gehört auch zur Wahrheit, und das sehen wir hier auch, und dass die Bibel auch so wunderbar ehrlich und offen, doch gehört eben auch zur Wahrheit, dass die Freude diesseits der Ewigkeit manchmal auch getrübt bleibt. Auch damals ist es ja so gewesen, bei der Grundlegung des zweiten Tempels. Vers 12 schildert es uns. Viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus, also den ersten Tempel, noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dieses Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Sie weinten. Die Senioren der damaligen Tage, sie hatten den ersten Tempel in seiner Pracht, in seiner Schönheit, in seinem Glanz und in seiner Größe vor allen Dingen noch vor Augen. Sie hatten ihn gesehen, persönlich betreten, als sie jung waren. Und sie konnten gar nicht anders, als diesen begonnenen Neubau damit zu vergleichen. Wie klein, wie dürftig war doch dieser zweite Tempel. Und sie können nicht anders, als zu weinen. Die Freude ist getrübt. Sie bleibt bruchstückhaft. Aber die Freude ist doch da. Die Freude ist doch da. Der gläubige Mensch erkennt auch in diesen kleinen Anfängen Gottes Handeln. Der gläubige Mensch kann trotz widriger Umstände und getrübter Freude auch Gott loben, denn er weiß, jeder Lobpreis Gottes, auch der mit Tränen vermischte Lobpreis Gottes. Und das ist ja genau das, was uns hier Vers 13 schildert. Ne? Man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden. Es ist beides zusammen. Es gibt so eine Mischung. So wie wir das auch kennen, bestimmt, dass wir einerseits Gott loben aufgrund seiner Größe und seiner Herrlichkeit, sind wir voll des Lobes und der Freude über Gott. Aber auf der anderen Seite sind wir auch bekümmert und traurig über das Leid in dieser Welt, über das Leid, das wir selbst erleben, dass Menschen, die uns lieb sind, durchleiden müssen. Und wer gläubig ist, der weiß, dass auch das mit Tränen vermischte Leid, auch der mit Tränen vermischte Lobpreis Gottes völlig in Ordnung ist. Und dass auch der mit Tränen vermischte Lobpreis Gottes eine Vorschau ist, ein Schatten ist auf den zukünftigen Lobpreis Gottes, den es einmal geben wird. In einer wunderbaren Zukunft, in der wir Gott dann mit ungetrübter Freude von ganzem Herzen loben und preisen werden. In der Offenbarung kriegen wir so einen Blick hin in diese Zukunft Gottes, wo der Lobpreis aus reiner Freude Gott dargebracht werden wird, ungetrübt. Und jedes Geschöpf, Offenbarung 5, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Darum, meine lieben Geschwister, darum lassen wir uns den Lobpreis Gottes nicht vermiesen. Lassen wir uns vom Lobpreis Gottes nicht abbringen. Nicht von den Kämpfen und Anfechtungen dieser Welt. Sie sind da. Sie sind real. Auch nicht von den Tränen über das Schwere in unserem Leben oder das Schwere, das wir bei anderen mitverfolgen müssen. Auch das ist da und real und schmerzhaft. Auch nicht von den Aufgaben und Lasten, die uns aufgebürdet sind. Ja, der Lobpreis Gottes ist manchmal mit Tränen vermischt. Das ist so in dieser Welt. Und das darf auch sein. Das müssen wir nicht leugnen und das ist nicht schlimm. Aber behalten wir diese Perspektive der Freude bei, der unzerstörbaren Freude, dieser Freude über unseren Gott, der mit uns ist und der uns durchträgt. Beten wir ihn an mit dieser Freude. Und dann sind da die Widerstände, harte Widerstände. Wo geistliche Aufbrüche geschehen, da kommen Widerstände. Sie bleiben nicht aus. Und das kennen wir, glaube ich, heute auch noch so. Manchmal erlebt das vielleicht im Persönlichen. Da hat man sich vielleicht endlich zur Taufe entschlossen. Doch man hat plötzlich so den Eindruck, ja, da tobt ein Kampf in mir. Man erlebt Anfechtung und Zweifel. Das erleben vielleicht auch Gemeinden. Ja, es erleben auch Gemeinden. Da kommen Menschen hinzu, die Gemeinde blüht auf, man entwickelt neue Dienste, die Gemeindearbeit geht gut voran und auf einmal kommen Konflikte auf innerhalb der Gemeinde. Und die ganze Dynamik, die droht wieder ausgebremst zu werden. Und natürlich gibt es das auch im ganz großen Maßstab. Also nicht nur im persönlichen oder auf Gemeindeebene, sondern auch im ganz großen Maßstab. Ein Martin Luther beispielsweise, ne, mit seiner reformatorischen Erkenntnis vor rund 500 Jahren, der wurde nicht mit Applaus empfangen. Nein, er wurde verfolgt. Er ist auf harte Widerstände gestoßen. Auch den ersten Baptisten ging es nicht besser. Sie wurden ausgegrenzt und kriminalisiert. Wo geistliche Aufbrüche geschehen, da bleiben Widerstände nicht aus. Und so ist es auch beim Volk Israel gewesen. Und über dieses immer wiederkehrende Muster, über dieses feststehende Muster, da spricht dieses ganze Kapitel 4. Und um hier nicht den Überblick zu verlieren, muss man wissen, dass dieses Kapitel 4 jetzt nicht zeitlich berichtet, sondern dass es thematisch angeordnet ist. Es ist manchmal in der Bibel so, dass wir auch thematische Anordnung finden. Und ich will das mal kurz ein bisschen erklären, wie das hier ist. Also wir haben es so, dass tatsächlich hier die ersten 5 Verse, die berichten den Widerstand zur Zeit von Zerubabel. Das ist also die Zeit, über die wir gerade gehört haben in Kapitel 3. Dann haben wir in Vers 6 einen kurzen Bericht, Widerstand zur Zeit Esras. Das ist also einige Jahre später. Und der Hauptteil dann in Vers 7 bis Vers 23, der berichtet von dem Widerstand zur Zeit von Esra und Nehemia. Also noch viel später. Und dann Vers 24 springt wieder zurück in die Gegenwart, in die Zeit von Zerubabel. Und da schauen wir jetzt mal rein und ich lese uns mal so in Auszügen einiges daraus und kommentiere auch gleich, aber nur kurz. also Kapitel 4, als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, kamen sie zu Zerubabel, Jeschua und den Sippenhäuptern und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn auch wir suchen euren Gott und haben ihm geopfert seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assur, der uns hierher gebracht hat. Aber Zerubabel und Jeschua und die anderen Häupter der Sippen in Israel antworteten ihnen, es ziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen bauen dem Herrn, dem Gott Israels, wie uns Kyros, der König von Persien, geboten hat. Da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Und sie dingten Ratgeber gegen sie und hinderten ihr Vorhaben, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis zur Herrschaft des Darius, des Königs von Persien. Also sie bekommen hier das Angebot von den Menschen aus dem Land, dass sie doch mithelfen könnten. Klingt erstmal nett, aber sie lehnen es ab. Und zwar lehnen sie es ab aus dem einfachen Grund, dass Kyros ihnen als dem Volk Israel die Erlaubnis gegeben hatte, ihren Tempel aufzubauen. Nur ihnen war diese Erlaubnis gegeben. Und wenn sie jetzt andere mit einbeziehen würden in ihre Bemühungen, dann riskieren sie das ganze Projekt, weil eben so doch das Edikt des Kyros war und eben es hätte sein können, dass dann dieser ganze Tempelaufbau verboten worden wäre. Und so erfahren sie hier Widerstände in ihren Bemühungen. Sie werden entmutigt. Offensichtlich werden ihnen Hindernisse in den Weg gestellt. Es hört sich so an, dass sie auch ja, die Bürokratie eben nutzen, um sie zu behindern. Und sie werden eingeschüchtert. So war das zu der Zeit dann damals. Dann einige Zeit später, die Zeit von Esther überspringen wir jetzt mal. Und zu den Zeiten Artasastas schrieben Bischlam, Mitredat, Tabel und ihre anderen Genossen an Artasasta, dem König von Persien, das war jetzt ein Nachfolger von Kyros. Der Brief war in aramäischer Schrift geschrieben und ins Aramäische übertragen. Nun kommt der Brief. Und nun sei dem König kundgetan, dass die Juden, die von dir heraufgezogen und zu uns nach Jerusalem gekommen sind, die aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen wollen. Sie haben begonnen, Mauern zu errichten und die Fundamente sind schon gelegt. So sei nun dem König kundgetan, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern wieder errichtet werden, so werden sie Steuern, Abgaben und Zoll nicht mehr geben und zuletzt wird es den Königen Schaden bringen. Weil wir aber das Salz des Könighauses essen und die Schmach des Königs nicht länger sehen wollen, darum schicken wir hin und lassen es den König wissen. Man lasse in den Chroniken deiner Väter suchen, so wirst du in den Chroniken finden und erfahren, dass diese Stadt aufrührerisch ist und Königen und Ländern Schaden gebracht hat und man ihnen ihr auch von alters her Aufruhr gemacht hat. Darum ist diese Stadt auch zerstört worden. Und nun tun wir dem König kund, dass du hernach nicht behalten wirst von dem, was jenseits des Euphrat liegt, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und ihre Mauern wieder errichtet werden. Also ich glaube, wir merken hier, wie raffiniert diese Menschen hier vorgehen, wie hinterhältig auch Angriffe sein können. Und tatsächlich ist es so, dass diese ganzen Behauptungen und Diffamierungen hier zum Erfolg führen. Der König antwortet, Vers 21 und 22, so gebt nun den Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit die Stadt nicht wieder aufgebaut werde, bis von mir der Befehl gegeben wird, seht euch vor, dass ihr nicht lässig hierin seid, damit nicht den Königen großer Schaden entstehe. Also Angriffe, Widerstände, Hürden, das gibt es immer wieder. Und die Aneinanderreihung dieser unterschiedlichen Ereignisse, ne, zusammengefügt aus verschiedenen Zeitepochen, die macht doch deutlich, dass das ein Muster ist. Das ist nicht einmal blöd gelaufen, das ist ein Muster, das immer wieder auftritt. Wo geistliche Aufbrüche geschehen, da bleiben Widerstände nicht aus. Und es kann dann so sein, dass es so endet, wie es uns hier in Vers 24 geschildert wird. Da hörte die Arbeit am Hause Gottes in Jerusalem auf und blieb liegen bis ins zweite Jahr des Darius, des Königs von Persien. Auch das ein Nachnachfolger von Kyros, diese ganzen Könige. Man kommt gleich durcheinander. 16 Jahre sind es gewesen. 16 lange Jahre, von 536 bis 520, man muss ja hier rückwärts rechnen. 16 lange Jahre stellte man die Arbeit zum Wiederaufbau am Tempel ein. Weil die Widerstände so entmutigend waren, dass dieser geistliche Aufbruch dann ratzfatz in sich zusammenfiel. Und so, das ist ja ein Muster, und so kann das auch immer noch gehen. Der enthusiastische Täufling, er macht vielleicht doch noch einen Rückzieher und verschiebt seine Taufe, sein öffentliches Bekenntnis zu Jesus auf unbestimmte Zeit. Die aufblühende Gemeinde gibt endlosen Diskussionen und wenig zielführenden Debatten zu viel Raum. Und sie verliert den eigentlich wichtigen Auftrag dadurch aus dem Blick. Und sie hat auch keine Kraft und Kapazitäten mehr dafür. Der treue Nachfolger Jesu, er lässt sich vielleicht verunsichern von fragwürdigen theologischen Moden und er verliert so seinen wertvollen Eifer für den Herrn. Oder Gemeinden oder auch Einzelne verzetteln sich in vielen Nebensächlichkeiten. Und mancher und manche Gemeinde lässt sich auch durch Misserfolge oder durch Kritik von außerhalb so sehr entmutigen, dass sie ihren gottgegebenen Auftrag vernachlässigen. Und es geschieht, was auch damals geschehen ist. Da hört die Arbeit auf am Hause Gottes. Und sie bleibt liegen über Jahre. Und das soll natürlich nicht so sein. Das darf nicht so sein. Das darf nicht geschehen. Und darum müssen wir der Realität hier ins Auge blicken. Wir müssen es wissen. Kein Aufbruch ohne Kampf. Gerade wenn es gut läuft. Und gerade wenn wir gute Zeiten erleben, wenn wir uns gesegnet fühlen vom Herrn, wenn wir voller Enthusiasmus sind und voller Zuversicht in die Zukunft schauen, ob das nun in unserem persönlichen Leben der Fall ist oder vielleicht auch auf Gemeindeebene wir das so erfahren, dann müssen wir diesen nüchternen Blick behalten. Wo geistliche Aufbrüche geschehen, da bleiben Widerstände nicht auf. Wo geistliche Aufbrüche geschehen, da sind die Hindernisse nicht weit. Da werden sie schon bald lauern. Wo Gott etwas tut, wo Menschen sich ihm hingeben, wo sie sich verändern und gebrauchen lassen, da wird auch der Feind nicht tatenlos bleiben. Haben wir hier diesen realistisch nüchternen Blick auf die Realitäten, auf die geistlichen Realitäten in unserer Zeit. Wir stehen hier in einem geistlichen Kampf und es darf uns nicht überraschen, dass jeder Aufbruch und jede Segensgeschichte auch angefochten wird. Wenn wir den Segen erleben, dann werden wir auch angefochten werden. Seien wir da nicht überrascht. Und seien wir auch nicht unvorbereitet. Wir müssen wissen, und da rufen wir uns noch einmal diese ersten beiden Gedanken aus der Predigt, aus diesen Texten in Erinnerung, wo es echte Sicherheit gibt. Wie war das gewesen? Interessant. Die Israeliten haben es gewusst. Sie haben es offensichtlich so schnell wieder vergessen. Echte Sicherheit gibt es bei Gott in dieser hingebungsvollen Hinwendung zu ihm. Es gibt keinen besseren, keinen sichereren Ort als in der Anbetung und Gegenwart unseres Gottes. Suchen wir seine Nähe. Gehen wir bewusst in die Anbetung Gottes hinein. Machen wir sein Lob zur zentralen Aufgabe, zu unserem zentralen Anliegen. Es ist wichtig, Gott zu ehren und ihn anzubeten. Es stärkt uns. Und wir dürfen unsere christliche Freude auch nicht verlieren. Wer unseren Gott persönlich kennt, er hat stets, auch unabhängig von den Umständen, wie schwierig und angefochten sie sein mögen, doch auch Grund zur Freude. Unser Gott ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewiglich. Fokussieren wir uns auf ihn, denn die Freude am Herrn, selbst wenn sie mal mit Tränen vermischt sind, ist die Freude am Herrn, sie ist unsere Stärke. Kein Aufbruch bleibt ohne Kampf. Wo geistliche Aufbrüche geschehen, wo geistliche Segnungen da sind, da bleiben Widerstände nicht aus. Aber mit Gott an unserer Seite, mit dem Blick auf ihn, diesen Blick fest auf ihn gerichtet, sind wir in echter Sicherheit und wir sind mit einer unzerstörbaren Freude beschenkt, die uns durchträgt durch diese Widerstände hindurch. Amen.